Das Thema meiner Split ist zwanglos. Was steckt hinter der Idee zwanglos? Anders gefragt, zwingt uns Gott? Wir lesen in der Bibel viel von freiwillig. Wie hängt das alles zusammen und was versteht die Bibel unter diesen Begriffen? Und wie ist die Ansicht der Welt von diesen Dingen? In der Bibel gibt es Übersetzungen, die das Wort zwingen extra ergänzt haben, um den Sinngehalt des Satzes besser wiederzugeben. Darüber hinaus gibt es für das Wort zwingen unterschiedliche Wörter im Hebräischen und Griechischen, sodass man am besten den Zusammenhang lesen sollte, um den Inhalt richtig zu verstehen. Im Allgemeinen gibt es in vielen Sprachen Umschreibungen und Möglichkeiten, das Wort Zwang zu übersetzen, wie zum Beispiel unterwerfen, Verpflichtung, Gewalt, auferlegen, Druck und so weiter. Schauen wir uns aber eine Übersetzung für Zwang im Griechischen mal an. Das Wort Anakastos kommt darin vor. Im 1. Petrus, bitte schlagen Sie auf, 1. Petrus 5, Verse 1 bis 2, ich lese aus der Luther 84, 1. Petrus 5, Verse 1 bis 2. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge des der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinn willen, sondern von Herzensgrund. Die Ältesten sollen die Gemeinde nicht gezwungen leiten. Heißt das, dass sie also zwanglos leiten sollen? In gewisser Weise ist das richtig. Aber was verstehen die meisten in der Welt unter zwanglos? Auch hier gibt es eine Reihe von Übersetzungen, die das Wort zwanglos einzusetzen sind. Für das Wort zwanglos einzusetzen sind, wie zum Beispiel natürlich, frei, ungehemmt, unregelmäßig, chillig, relaxed, tiefenentspannt und so weiter. Die Welt versteht darunter, auf die leichte Schulter nehmen oder ohne Einschränkung durch Regeln. Ist es das, was Gott damit meint? Die Gebote sind abgeschafft und man kann tun und lassen, was man will? Einmal im Jahr auf den Beichtstuhl, sonntags dreimal Amen singen und das Vaterunser beten und weiter geht's? Man kann alles weiter so machen wie bisher? Man kann weiter so sündigen und es gelten für einen nicht die Gebote? Das sei ferne, sagt uns die Bibel. Das Erste, was man verstehen muss, ist, dass Sonntagsheiligung komplett falsch ist. Nirgends spricht die Bibel davon. Die meisten scheitern bereits hier dran. Dann geht es bei dieser Bibelstelle um Freiwilligkeit und die Liebe zum Nächsten. Es ist eine Herzensangelegenheit, die Gemeinde zu leiten und in diesem Fall nicht einen finanziellen Gewinn aus der Situation zu ziehen. Das bedeutet aber auch, dass man sich in Freiwilligkeit und Liebe von der Predigerschaft leiten lassen sollte. Es bedarf Weisheit, die Gemeinde mit richtigem göttlichen Zwang und richtiger Motivation zu leiten. Es gibt das Sabbatgebot, welches uns Gott gibt und uns im positiven Sinne dazu zwingt, den Sabbat auf richtige Art und Weise zu halten. Wir müssen an der Sabbatversammlung teilnehmen. Gott möchte, dass wir freiwillig und aus Liebe zu ihm und unseren Entscheidungen für ihn treffen und seine Gebote halten. Schauen wir uns die nächsten Bibelstelle an. Wie ist das mit der Freiwilligkeit und der Unfreiwilligkeit zu verstehen? War Paulus zwanglos im Werk Gottes tätig? Schauen wir uns 1. Korinther 9 an, Verse 16 bis 17. Ich zitiere hier aus der Luther 2017, 1. Korinther 9, Verse 16 bis 17. Denn das ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Tue ich's freiwillig, so wird's mir gelohnt. Tue ich's aber unfreiwillig, so ist mir das Amt doch anvertraut. Das heißt, man kann sich den Aufgaben, die man bekommen hat, nicht einfach wieder entziehen. Es gibt in der Bibel dazu Regeln und Gesetze, die dazu verpflichten, sich daran zu halten. Daher spricht Paulus auch von der Strafe, wenn er sich seiner Verpflichtungen im Amt entzieht. Er war auf der einen Seite zwanglos im Werk Gottes tätig, aber auf der Basis von Gesetzen, welche dazu beitragen, dass das Wort zu einem Zeugnis verkündigt werden soll. Auf der anderen Seite wurde er aber zu der Zwanglosigkeit von Gott gezwungen, aufgrund der Gesetze, aber in erster Linie, weil Gott seinen Plan mit der Person Saulus, der später zu Paulus wurde, umsetzen wollte. Im Übrigen steht der Lohn dem Paulus hier in Form von Entgelt trotzdem zu, wie es in dem Vers 14 bestätigt wird. Nur hatte Paulus davon nichts in Anspruch genommen. Schlagen wir auf 2. Korinther 10, Vers 2. Ich zitiere hier aus der Neuen Genfer Übersetzung. 2. Korinther 10, Vers 2. Daher bitte ich euch, zwingt mich nicht tatsächlich Stärke zu beweisen, wenn ich zu euch komme. Denn ich bin fest entschlossen und traue es mir sehr wohl zu, energisch gegen gewisse Leute vorzugehen, die uns unterstellen, wir würden nach weltlichen Maßstäbe handeln. Paulus spricht die Gemeinde an, ihn nicht herauszufordern durch allerlei falsche Vorwürfe. Die Gemeinde soll gestärkt und aufgebaut werden. Wenn nach langer Zeit zum Beispiel Herr Norbert Link, wie jetzt zum Passafest wird er wiederkommen, nach Deutschland uns besuchen wird. Er sollte hier nicht erst aufräumen müssen oder sich allerlei Problemen und Vorwürfen stellen. Bei falschen Vorwürfen wäre es aber in den meisten Fällen, würde es die Person betreffen, die dann später auch die Kirche verlassen haben schon. Das Wort Freiwilligkeit taucht im Alten Testament sehr häufig bei den Erbringen von Opfergaben auf. Heute opfern wir keine Tiere mehr, ist ja klar. Aber die Geldopfer an den jährlichen Festtagen sollen wir ebenfalls freiwillig und mit Freude erbringen. Sie sollen zwanglos erbracht werden. Aber was nicht bedeutet, dass man sie gar nicht erbringen muss, wenn man nicht will. Zwanglos, ohne eine bestehende Regel, ist hier nicht mit gemeint. Freiwilligkeit ist hier gemeint, auf Basis von einem bestehenden Gesetz. Schauen wir uns das auch in 2. Korinther an, 2. Korinther 9, Verse 6 bis 7. 2. Korinther 9, Verse 6 bis 7. Ich meine aber dies, wer der kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. In Vers 5 ermahnt er aber zu einer Gabe des Segens und nicht des Geizes. Warum? Auf welcher Gesetzungsgrundlage werden wir zur liebevollen Freiwilligkeit gezwungen? Wir werden von Gott aus Liebe dazu gezwungen, weil er für uns einen liebevollen Zwang festgelegt hat, da er die Heiligen segnen möchte. Ein Grund für die Erbringung von physischen Opfergaben an den heiligen Festtagen ist, welche heutzutage, wie gesagt, Geldopfer sind, dass Gott uns dafür segnen schenken möchte. Welche Art von Segnung das sind, ist aber Gott überlassen. Andererseits haben wir aber auch die Möglichkeit, diese Segnung von Gott auf liebevolle Art und Weise im Gebet einzufordern. Schlagen wir auf 5. Mose 16, Verse 16 bis 17. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Herrn, deinen Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. 17, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Es werden hier die 7 Festtage als die 3 Jahresfeste zusammengefasst. Das Gegenteil von leeren Händen sind volle Hände. Jeder, wie er kann. Mit Sicherheit gibt es Ausnahmen, wenn jemand arbeitslos ist, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wenn jemand arbeiten könnte und das nicht tut, ist das mit Sicherheit ein Problem und nicht im Sinne der Sache. Man sieht, wie alles auf Freiwilligkeit und Zwanglosigkeit beruht, aber schlussendlich auf Gesetze und Ordnungen aufgebaut ist. Dies wiederum uns zwingen soll, das Richtige zu tun. Die Gebote, Satzungen und Rechtsvorschriften sollen eingehalten werden, um uns auf dem richtigen Weg in liebevoller Fürsorge unseres Vaters zu leiten. Alles ergibt einen Sinn. Schlagen Sie bitte auf Offenbarung 3, Vers 9. Offenbarung 3, Vers 9. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, dieser sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hier wird oft das Wort, ich will sie dazu bringen, benutzt, was bedeutet, dass Gott lügenhafte Menschen, die zur Kirche kommen und von sich vorgeben, wahre Christen zu sein, dazu zwingen wird, die Auserwählten zu einem späteren Zeitpunkt anzuerkennen. Es gibt viele Beispiele, die man aufführen könnte. Ein bekanntes Ereignis schauen wir uns genauer an, bei dem ein Mensch zu etwas gezwungen wird. In diesem Fall wird ein Mensch durch einen anderen Menschen zu etwas gezwungen. Gott lässt dies aber zu aus einem bestimmten Zweck. Und ich fand diese Stelle sehr spannend und ich will sie euch gerne vortragen. Schlagen Sie bitte auf Johannes 19, Vers 17. Johannes 19, Vers 17, ich lese wieder aus der Luther 84. Und hier geht es um die Kreuzigung Jesu Christi. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Ich lese auch aus der Guten Nachricht. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz, auf Hebräisch heißt er Golgatha. Ich lese auch aus der Menge, zitiere ich auch. Und dieser ging, indem er sein Kreuz selber trug, aus der Stadt hinaus nach der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Ein scheinbarer Widerspruch besteht bei der Begebenheit, als Jesus nach dem Verhör zur Kreuzigung abgeführt wird. In 3 Evangelien steht, dass Simon von Kyrene gezwungen wurde, das Kreuz des Herrn zu tragen. Dagegen wird im Johannesevangelium erwähnt, dass Jesus sein Kreuz selber trug. Schauen wir uns die Parallelstellen an. Im Matthäus 27, Vers 32, Matthäus 27, Vers 32, und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ich lese auch aus der Basisbibel vor. Als sie die Stadt verließen, trafen sie einen Mann aus Kyrene, sein Name war Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha heißt. Schlagen wir auch auf Markus 15, Vers 21. Ich lese hier aus der Mengebibel. Dann führten sie ihn zur Kreuzigung aus der Stadt hinaus und zwangen einen vorübergehenden Simon aus Kyrene, der vom Felde kam, den Vater Alexanders und des Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Gute Nachricht, sehe ich auch. Und sie zwangen einen Mann, der gerade vorbeiging, für Jesus das Kreuz zu tragen. Er war Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam. Schlagen wir auch nochmal den Lukas, Evangelium 23, Vers 26 auf. Lukas 23, Vers 26, ich zitiere aus der Elberfelder. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er Jesus nachtrug. Hier nochmal aus der guten Nachricht, sie führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten die Soldaten einen Mann aus Kyrene mit Namen Simon an, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam, und luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Was sagen uns die drei Parallelstellen dazu? Stimmt hier etwas nicht? Die Evangelien Matthäus und Markus berichten, dass die Soldaten hinausgingen, beziehungsweise Jesus hinausführten und da Simon von Kyrene fanden und zwangen, dem Jesus das Kreuz zu tragen. Lukas spricht von einem Wegführen. Sowohl Markus als auch Lukas ergänzen, dass Simon vom Feld kam. Wenn man die Vorsilbe hinaus und das Feld gedanklich verbindet und alle Bibelstellen und deren Übersetzung zu Rate zieht, entsteht der Eindruck, dass die Soldaten Simon erst außerhalb der Stadtmauern bei der Heimkehr von der Feldarbeit aufgriffen und dienstverpflichtet hatten. Wollten die Soldaten Jesus durch den herbeigerufenen Simon Erleichterung verschaffen? Oder wollten sie nur sicherstellen, dass das Ziel Golgatha erreicht wurde? Oder hatte Gott möglicherweise noch eine andere Sache vor? Simon selbst war zu diesem Zeitpunkt offenbar noch kein Jünger Jesu Christi. Sonst hätte er zu diesem Dienst wohl nicht gezwungen werden müssen und wäre vielleicht auch seiner Tagesarbeit an diesem ereignisreichen Tag kaum nachgegangen. Johannes erwähnt Simon mit keinem Wort an dieser Stelle. Johannes blendet diese zweite Etappe des Kreuztragens aus und richtet den Scheinwerfer auf die aktives Tragen des Kreuzes durch Jesus. Diese offenbar erste Etappe bis zum Stadttor wird nur im Johannesevangelium berichtet. Die drei anderen Evangelien beschreiben die Szene mit Simon von Kyrene, der offenbar vom Stadtausgang an das Kreuz von Jesu Christus getragen hat. Das Johannesevangelium beschränkt sich auf die erste Wegstrecke, auf Jesus selbst, als er sein Kreuz trug. Keine Widersprüche, sondern göttliche Absichten kennzeichnen die Evangelien. Wir erfahren nämlich später, dass seine Söhne dann unter den Gläubigen bekannt waren, wie man nachlesen kann in Markus 15, Vers 21 oder auch Römer 16, Vers 13, was vermuten lässt, dass auch Simon und seine Familie Christen geworden sind. Vieles ist es nicht, was wir über die Person Simon erfahren. Simon ist ein jüdischer Name, der übersetzt heißt, Gott hat erhört. Der Mann war vermutlich Jude. Er erhielt den Beinamen von Kyrene. Das bedeutet, dass dieser Simon wohl aus Nordafrika, aus dem heutigen Libyen stammte. Dort lebten zur Zeit Jesus viele Juden. In Markus 15, Vers 21 wird dieser Mann durch seine Kinder näher vorgestellt. Der Hinweis auf die Söhne ist allein dann sinnvoll, wenn die beiden Rufus und Alexander bekannt waren. Rufus und seine Mutter erscheinen in Römer 16, Vers 13 als Glieder der römischen Gemeinde. Kann es also sein, dass Simon und seine ganze Familie seit dieser Begegnung auf dem Weg zum Kreuz nicht mehr von Jesu losgekommen sind? Paulus schreibt in Römer 16, Vers 30, grüßt Rufus, den Auserwählten, in dem Herrn. Vermutlich stand Rufus im besonderen Ruf und Aufgabe in der Gemeinde in Rom. Von einem Alexander, noch in Diensten der jüdischen Gemeinde, hören wir in Ephesus, was man in Apostelgeschichte 19, Vers 33 nachlesen kann, als der Mob den Paulus lynchen wollte. Möglicherweise handelt es sich hier um den Alexander des Simon. Paulus schreibt darüber hinaus in Römer 16, Vers 13, grüßt seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Offenbar standen die beiden in einer ganz besonderen, engen Beziehung. Was kann zur Bedeutung der Leute aus Kyrene in der ersten Christenheit gesagt werden. Das kann man vergleichbar auch hier in der Apostelgeschichte 2, Vers 10 oder 11, Vers 20. Es waren gerade auch Menschen aus Kyrene vom Pfingstwunder betroffen. Und es waren Leute aus Kyrene, die nach Antiochien kamen und als erste den Heiden das Evangelium predigten. Stand Simon dazu in irgendeiner Beziehung? Es scheint, wie schon gesagt, dass Simon aus dem nordafrikanischen Kyrene kam und wurde deshalb Simon von Kyrene genannt. Simons gab es in Jerusalem zu dieser Zeit wie Sand am Meer. Aber mit dem Zusatz aus Kyrene, ne, aus Berlin zum Beispiel, Müller aus Berlin, war für jedermann klar, der ihn kannte, wer gemeint ist. Nach Betrachten all dieser Bibelstellen und den weiteren Ereignissen sieht es so aus, dass Simon von Kyrene zu seinem Glück gezwungen wurde, da Gott mit ihm und seiner Familie viel vorhatte. Hier handelt es sich um Gottes Zwang, welcher einen positiven Ausgang finden sollte. Allerdings entscheidet Gott, wie und auf welche Art er jemanden beruft. Wir selber können niemanden zu seinem Glück zwingen oder überreden. Ein weiteres Ereignis, bei dem Gott seinen Zwang in der nicht allzu weit entfernten Zukunft anwendet, sehen wir in dem heutigen Gebiet des Gazastreifens. Gott wird direkt selber eingreifen oder durch menschliche Armeen. Aufgrund des aktuellen Konflikts im Gazastreifen möchte ich auf ein Geschehen in der Bibel zur Zeit Davids eingehen und dann später die Bibelstelle zu betrachten, welche den Zwang Gottes direkt aufzeigt. Es geht um die Zeit, als Saul der König von Israel war und David um sein Leben fürchten musste, aufgrund von Sauls sündhaften Leben. David floh vor Saul und wollte die Philister im Krieg unterstützen und rückte mit 600 Mann aus und ließ die Frauen und Kinder alleine in der Stadt Ziklag zurück. Er lebte mit seiner Familie in Ziklag, dem heutigen Lahav, welches ein Kibbuz im Hochland von Hebron ist. Dies liegt im Süden von Israel. Als er von den Philistern zurückgeschickt wurde, die unter anderem ein Teil der heutigen Palästinenser sind, ereignete sich folgende Tragödie. Schlagen Sie hierzu bitte auf 1. Samuel 30, 1 bis 4. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen im Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit dem Feuer verbrannt war und ihre Frauen und Söhne und Töchter gefangen war, erhob David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Vers 9. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. Vers 16. Und er führte ihn hin. Und siehe, sie hatten sich ausgebreitet über das ganze Land, aßen und tranken und feierten ein Fest wegen all der großen Beute, die sie mitgenommen hatten aus dem Philisterland und aus Juda. Vers 18. So gewann David alles zurück, was die Amalekiter weggenommen hatten, auch seine beiden Frauen. Er hat natürlich schlussendlich gewonnen, aber ich wollte auf die Amalekiter zu sprechen kommen. Die Amalekiter hatten das israelische Volk unter Josua ebenfalls in heimtückischer Art und Weise in der Wüste von hinten angegriffen, wo die Schwächsten waren. Sie leben heute unter anderem in Gazastreifen und gehören zu dem palästinensischen Volk. Es ist eine gewaltsame Gruppe, wie zum Beispiel die PLO oder Teile der Hamas. Der Bach Besor, von dem wir gerade gehört haben, ist ein 111 Kilometer langer Flusslauf, der westlich am Kibbuz Rehim vorbeifließt, direkt in den Gazastreifen, wo er dann Wadi Gaza heißt und im Meer mündet. Unterhalb vom Bach Besor lag damals das Gebiet der Amalekiter. Es ist interessant, dass in dem gerade eben genannten Kibbuz Rehim der Anschlag der Hamas vor kurzem in einer ähnlichen heimtückischen Art und Weise stattfand. Und zwar nur knapp 40 Kilometer von der damaligen Stadt Ziklag entfernt, in der David lebte. So viel zu den Geschehnissen von den Philistern und den Amalekitern, die sich unter anderem heute in Palästina aufhalten. Gehen wir nochmals genauer auf das Gebiet Gaza ein und den Schwierigkeiten, die es bereits damals bei der Eroberung des gelobten Landes gab. Schlagen Sie hierzu bitte auf Richter 1, Vers 18. Auch hier wieder aus der Lutherbibel, Richter 1, Vers 18. Doch eroberte Juda nicht, ich wiederhole, nicht Gaza mit seinem Gebiet und Aschkelon mit seinem Gebiet und Ekron mit seinem Gebiet. Nicht. Ich zitiere jetzt aber aus der Schlachter mal, was steht denn da? Richter 1, Vers 18 aus der Schlachter, dazu eroberten Juda Gaza. Sie eroberten Juda Gaza, aber wir hatten ja gerade gehört, sie eroberten nicht. Samt seinem Gebiet und Aschkelon, samt seinem Gebiet und Ekron, samt seinem Gebiet. Gaza konnte nicht erobert werden. Einige Übersetzungen haben hier, wie zum Beispiel die Schlachter oder die Hoffnung für alle, dass Gaza eingenommen wurde. Widerspricht sich die Bibel hier? Die Frage klärt sich, wenn man Vers 19 liest. Daraus ergibt sich, dass Juda das Bergland dieser Gebiete wohl eroberte, nicht aber die Ebene jener Völker. Besonders durch die Luther 1984 wird das verständlich. Richter, und jetzt 1, Vers 19 lesen wir. Dennoch war der Herr mit Juda, dass er das Gebirge einnahm. Es konnte aber die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Beide Übersetzungen in Vers 18 sind also eigentlich richtig. Denn einerseits konnte Juda das Gebiet nicht erobern, außerhalb des Berglands, und andererseits eroberten sie es, außer die Ebene. König Hiskia kämpfte ebenfalls gegen die Philister und schlug sie bis in das Gebiet Gaza zurück. Schlagen Sie auf, 2. Könige 18, Vers 8. Ich lese hier aus der Guten Hoffnung, um zu verstehen, wie er sie zurückgeschlagen hat. Die Übersetzung fand ich hier besser. Er schlug die Philister bis nach Gaza zurück und verwüstete die ganze Gegend, Stadt und Land. Wer sind denn die Feinde Israels heute und in der nahen Zukunft? Wer sind sie heute? Finden wir auch eine ganz tolle Stelle im Psalm 83. Psalm 83, Verse 7 bis 9. Die in den Zelten von Edom, Türkei und Ismael wohnen, Saudi-Arabien, Moab, Irak und die Hagariter, Gebal, Nomaden, Ammon, Jordanien und Amalek, PLO, Hamas, die Philister, Gaza, mit denen Tyros, Rom und auch Assur, Deutschland, hat sich zu ihnen geschlagen. Es sind alte Feinde im neuen Gewand. Die Bibelstelle nennt eine Allianz von 10 Feinden, die sich zum Ziel gesetzt haben, Israel völlig von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Was sagt Gott über das heutige Volk Israel und die Juden? Sind deren Kriege und das Vorgehen in irgendeiner Weise gerechtfertigt? Mit Gottes Zustimmung. Schlagen wir hier auch eine interessante Stelle auf. Hosea 1, Vers 9. Hosea 1, Vers 9. Und er sprach, nenne ihn Lo-Ami. Lo-Ami. Denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der eure sein. Lo-Ami heißt nicht mein Volk, übersetzt. Aufgrund des sündigen Verhaltens ist auch das Volk Israel momentan nicht gesegnet. Das wird sich aber ändern, wenn Gott die Menschen nach seinem Zorn zwingen wird, den richtigen Weg einzuschlagen, nach wahrer Reue. Kommen wir nun auf die Bibelstellen zu sprechen, wenn Gott direkt eingreift, um eine Strafe und einen Zwang durchzuführen, der später zu einem positiven Effekt führen wird. Diese Bibelstelle aus Amos ist eine Prophezeiung für die Endzeit, da Amos an späterer Stelle vom Tag des Herrn spricht, dem Tag des Gerichts, wenn Gott direkt eingreift. Ich zitiere hier aus Amos 1, Verse 6 bis 8 aus der Guten Nachricht. Hört, was der Herr sagt. Die Leute von Gaza haben Verbrechen auf Verbrechen gehäuft. Sie haben ganze Dörfer entvölkert und ihre Bewohner an die Edomiter, also der heutigen Türkei, verkauft. Darum verschone ich sie nicht. Ich lege Feuer an die Mauer von Gaza, damit es seine Prachtbauten verzehrt. Auch die Herrscher von Aschdod und Aschkelon bringe ich um. Die Stadt Ekron bekommt meine Hand zu spüren. Und der ganze Rest der Philister wird auch umkommen. Das sage ich, der Herr. Schlagen wir auch eine schöne Stelle auf aus Sephania 2, Verse 3 bis 7. Sephania 2, Verse 3 bis 7. Suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zorns des Herrn. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon verwüstet werden. Aschdod soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden. Weh denen, die am Meer hin wohnen, dem Volk der Kreter. Der Kreter. Des Herrn Wort wird über euch kommen, du Kanaan, der Philisterland. Ich will dich umbringen, dass niemand mehr da wohnen soll. Dann sollen am Meer hin Hirtenfelder und Schafhirten sein. Und das Land am Meer soll den Übriggebliebenen vom Hause Juda zuteil werden, dass sie darauf weiden, und am Abend sollen sie sich in den Häusern von Aschkelon und lagern, wenn nun der Herr, ihr Gott, sie wiederum heimsuchen wird und ihre Gefangenschaft wenden wird. Es ist noch Zukunft. Allein Gottes Zorn wird das Volk von Gaza bestrafen, da sie sich das Land aneigneten. Sie werden in Sephania auch als Kretiter bezeichnet, wie auch in anderen Bibelstellen. Kretiter sind Philister und sind aus Kreta ausgewandert. Es sind keine Griechen, wie man annehmen könnte. In Hesekiel 25, Vers 16 aus der Mengebibel findet man einen Beweis, dass die Philister mit den Kretitern identisch sind. Ich zitiere, darum hat Gott, der Herr, so gesprochen. Nunmehr will ich meine Hand gegen die Philister ausstrecken und die Kretiter ausrotten und was von ihnen an der Meeresküste noch übrig ist, vertilgen. Sie sind ursprünglich Nachkommen von Ham. Kann man auch im 1. Mose 10, Vers 14 nochmal gerne nachlesen. Schlagen wir als letzte Bibelstelle Jesaja auf, Vers 11. Jesaja 11, Vers 14 meinte ich. Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister. Es geht hier ums Westjordanland und Gaza im Millennium. Im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen, nach Edom und Moab, werden sie ihre Hände ausstrecken. Die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. In der Einheitsübersetzung schreibt man, müssen ihnen gehorchen. Die Völker werden im Millennium dem Volk Israel und den Juden wieder gehorchen und werden unter bzw. mit ihnen dienen, im positiven Sinne, weil sie die Wahrheit erkennen werden. Sie werden somit zu ihrem Glück gezwungen, was zu einer Freiwilligkeit führen wird. Wir haben heute erfahren, was es heißt, zwanglos und freiwillig Gott zu dienen. Und das ist ein dass es positiven Zwang Gottes gibt, der nur zu unserem Besten dient. Negativer Zwang kommt von den Menschen und ist schlussendlich zurückzuführen auf Satan. Zwanglos im Negativen dient ebenfalls nicht zu unserem Besten, da Gebote und Gesetze nicht mehr gelten. Diese Zwanglosigkeit ist ebenfalls eine menschliche und ist somit auf Satans Verführung zurückzuführen. Bemühen wir uns, positiv zwanglos zu sein und den positiven Zwang Gottes anzunehmen und in der Wahrheit zu bleiben.